Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Andy.
Und Dustin.
Und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist.
Und Drummer.
Und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Egal, ob du gerade erst loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben. Und manchmal haben wir auch nette Gäste am Start, so wie heute.
Ja.
Hallo, moin, Stefan.
Guten Tag. Grüße euch. Alles gut?
Ja. Schön. Soweit. Wir haben ja gerade off-air schon ein bisschen hier quasi Geldanlagen diskutiert, weil wir nicht mehr wissen, wohin mit unserer Patreon-Kohle, aber.
Hashtag Game in Inseln oder so, ne?
Genau. Ach nee. Ja, nee, alles sehr schön. Ja, Folge 125, quasi wieder ein kleines, wow, Jubiläum. Da bin ich doch besonders glücklich, dass wir den Stefan dann heute hier haben. Genau. Und danke für das schöne Feedback zur letzten Folge, wo wir unsere Unterrichtssysteme vorgestellt haben. Da haben auch ganz viele nochmal Bezug drauf genommen. Ich habe zum Beispiel einen Schüler, der hat direkt gesagt, weißt du was, das ist doch super, dann wir haben jetzt beide Elternzeit und fahren einfach mal durch Europa und ich kann den Unterricht ja trotzdem weitermachen, komplett. Das sind die kleinen netten Vorteile. Und dann habe ich hier noch einmal den Dustin als Trendsetter. Zwar hatten wir ja davor die Folge, ja, wie immer, dass du ja, also wir haben ja dein Konzert, euer Konzert hier quasi vorgestellt. Und wie ihr das gemacht habt als Werbegeschichte oder als Geschichte, um dann mit dem Material zu werben. Und unser Hörer Uwe hat die Chance genutzt und macht das quasi jetzt auch mit seiner Band. Und da laden wir einfach hier mal kurz Publikum ein. Und da kommt nämlich Hallo zusammen. Ich bin für die tiefen Töne einer Deutsch-Pop-Rock-Band namens Mende zuständig. Am Sonntag, dem 27. April, also zuhören sollten alle, das nehme ich mal vorweg, die im Raum zwischen Stuttgart und Göppingen wohnen, da besonders. Also am Sonntag, 27. April 2025, spielen wir in Die Halle in Reichenbach-Vils. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 14:30, Beginn 15 Uhr. Das gesamte Konzert wird in Bild und Ton aufgezeichnet. Wir veranstalten dieses Konzert, um Live-Videomaterial zu sammeln, das wir danach nutzen möchten für weitere Konzerte. Und das klingt doch super. Wer Lust hat, ein bisschen Musik zu gucken und da ein bisschen die Bude voll zu machen, ich packe den Link dann mal in die Shownotes. Und Uwe, sehr gut, direkt umgesetzt, die Podcast-Inspiration. So muss das sein.
Sehr gut und in viel kürzerer Zeit, als wir das gemacht haben.
Vielleicht waren sie auch schon, vielleicht hatten sie die Idee auch schon alleine. Ich will uns da jetzt nicht zu sehr.
Ja, das hätte ich jetzt auch angeschickt. Wobei, es kann auch mal schnell gehen. Also wo ein Wille ist, ist da ja auch häufiger mal ein Weg. Ne?
Ja.
So, also ja.
Auf jeden Fall. Ja, Mensch, Stefan, schön, dass du da bist. Sag mal, wie viele Gigs haben denn wir wohl zusammen gespielt?
Wir haben ja neulich, als wir uns gesehen haben, mal überschlagen. Und ich, also es sind auf jeden Fall weit über 100.
Ja.
Ich würde mal schätzen, so um die 150, 160 Gigs werden das gewesen sein, glaube ich, tatsächlich.
Ja, würde ich auch denken. Und ich habe ein Audio vorbereitet, wo man uns beide spielen hört. Und da ist das zu hören, was wir wohl am häufigsten zusammen auf die Bühne gebracht haben. Genau.
Das kommt auch.
Mats ab. Ja, unsere ABBA-Show, die ja leider Corona nicht überlebt hat, so wirklich. Und was ich auch schon beim Podcast erzählt habe, die meine meist unterschätzte Jobanfrage aller Zeiten, so, hey, willst du bei einer ABBA-Show mitspielen? Und da hatte ich halt noch keinen Plan, was Rutger Gunnarsson und Mike Watson da am Bass so gemacht haben.
Ja.
Und dachte so, naja, easy. Easy Zeug, ne? Und du hast mich ja gefragt, hier, wir brauchen, da wird der Bassstuhl frei in dieser Produktion. Hast du nicht Lust? Genau. Ja, aber du warst ja quasi auch vorbelastet schon. Du hast ja, glaube ich, vorher schon das ABBA Musical gespielt, ne?
Ja, ich habe 2007 und 2008 in Essen im Kolosseum Theater Mamma Mia gespielt.
Ja.
Und habe die Bassisten allesamt sehr schwitzen sehen, das umzusetzen, was da so im Original passiert. Weil ja auch Benny und Björn tatsächlich als Supervisor quasi die Musik da überwacht haben. Und die wollten das schon ziemlich genau haben. Und das Bassbuch ist eins der schwersten, die so im Musical-Bereich unterwegs ist tatsächlich. Also da braucht es schon einiges, um das so zu spielen, wie du das gespielt hast.
Danke. Ja, aber das hat ja auch, als ich dann einmal drin war im Thema und das ja noch so lustig war, dass der Harpo, ihr kennt alle Movie-Star, die Nummer, ne? Also Harpo hat unsere Show ja immer moderiert, hat gemeinsame Wurzeln mit den Abbas. Ist es Agneta, die Backings singt bei Movie-Star?
Annifried hat
Backing. Annifried, genau. Okay, und auf jeden Fall haben die aber ja, Benny und Björn sollten ja seine erste Platte produzieren und dann war das ja so, dass über den so eine Connection zum Mike zustande kam. Die haben sich dann immer Grüße über mich bestellt und so. Rutger Gunnarsson, der andere Bassist, ist ja schon leider länger gestorben. Und ja, als ich das entdeckt habe, war ich auch echt platt so, ne? Weil das war wirklich krasses Zeug. Genau, aber wollen wir gar nicht zu sehr in die Abba-Bass-Geschichte gehen, weil du bist ja da und du bist ja Schlagzeuger. Erzähl doch einfach mal über vielleicht deine Anfänge. Wie bist du zum Schlagzeug gekommen und wo hast du dich ausbilden lassen an den Trömmelchen?
Ja, also Musik machen ist bei mir in der Familie eigentlich schon immer präsent gewesen irgendwie und ich habe tatsächlich mein erstes Paar Drumsticks geschenkt bekommen und habe dann zu Uwe Hübner in der Hitparade auf dem Sofa getrommelt, so mit ab 3, 4, 5 Jahren irgendwie. Und als ich dann zur Musikschule wollte, um richtig Schlagzeug zu lernen, hat man mir gesagt, dass meine Hände eigentlich zu klein wären dafür und dass das nicht funktionieren würde irgendwie, komischerweise. Ich habe dann trotzdem Unterricht, Ich habe dann trotzdem Unterricht genommen und im Prinzip hat die Schulbig Band bei mir am Gymnasium dann den Wunsch ausgelöst, das tatsächlich mal irgendwie professionell zu machen. Weil ich mitgekriegt habe, dass das was ist, was ich mir für mein Leben vorstellen kann, irgendwie als Job. So, da war natürlich noch überhaupt kein Gedanke daran zu verlieren, irgendwie damit Geld zu verdienen oder so, davon hatte ich keine Ahnung. Aber wir haben halt die ersten Konzertreisen gemacht und so und das hat mich angefixt, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, krass. Und dann hast du an der Folkwang studiert. Und
ganz da genau.
Also richtig Aufnahmeprüfung gemacht und so, ne?
Ja, nach dem Abi habe ich mich ein Jahr lang vorbereitet, mehr oder weniger auf so eine Aufnahmeprüfungstour, die ich gemacht habe. Und ich war in Bremen und ich war in Weimar und ich war in Essen. Und ich bin das erste Mal nach Essen gekommen und habe mir gedacht, weil ich ja so aus der norddeutschen Tiefebene stamme, nee, nach Essen jetzt nur wirklich nicht irgendwie, weil Essen ist jetzt nicht gerade Paris oder so. Und habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und der Thomas Alke ist nach der Aufnahmeprüfung zu mir gekommen und hat gesagt, also wenn du willst, dann kannst du kommen. So. Und dann habe ich mir gesagt, wenn der hinter dir herkommt und sagt, ja, dann komm doch, dann kannst du auch nach Essen gehen. Und das hat sich als richtig herausgestellt, weil das war die perfekte Uni für mich, ehrlich gesagt.
Stichwort Essen und Folkwang, Grüße von Katrin Scherer an dieser Stelle.
Oh, zurück!
Mit der habe ich nämlich vor 2 Tagen irgendwie telefoniert.
Wobei die ja schon fast fertig war, als ich gekommen bin.
Also ja, genau. Aber genau. Klein ist die Welt so, ne?
Absolut. Ja.
Und vor allem Robert Schulenburg noch, den habe ich nämlich am Samstag getroffen.
Genau.
Noch einer deiner Studienkollegen.
Erst gesehen. Aber das ist wirklich auch irgendwie ein Kennzeichen von dem Jazzstudiengang an der Folkwang Hochschule, dass wir eben damals echt nur so 60 Studenten waren im ganzen Studiengang. So, das waren halt 7 oder 8 Drummer und diese kleine Community ist für mich sehr viel wichtiger und sehr viel sympathischer gewesen, als in einer riesen Hochschule zu arbeiten, wo man sich untereinander gar nicht so richtig kennt, so.
Ja, und macht dir ja auch diesen, also ich sag mal, dann kommst du da aus Norddeutschland, ne, und dann kommst du zwar den Werdener Berg runter, aber kommst dann ja am Baldeneysee vorbei, das heißt Wasser gibt's auch, muss über die Ruhr drüber, um dann hinten in den Wesselswerth zum alten Jazzgebäude zu kommen, ne, und da ist ja auch viel Grün, sag ich mal, das ist ja jetzt gar nicht so Großstadt, ne, also sieht ja eher dörflich aus, Werden ist ja, genau. Ja, genau. Ja, also wir haben uns ja kennengelernt eigentlich über so Gospel-Worship-Gigs regelmäßiger und unregelmäßiger Natur, haben dann diese ABBA-Geschichte zusammengespielt, haben dann für den gleichen Promoter, sag ich mal, noch eine Motown-Show ja auch gespielt. Aber wir haben ja heute eine total lustige Dreiecksbeziehung am Start, weil quasi unsere Zeiten, dass wir ganz viel gemeinsam gemacht haben, sind ja so ein bisschen schon Vergangenheit. Aber ihr beide habt ja jetzt eigentlich ein bisschen getauscht und weiß ich nicht, Exchange auf allen Ebenen.
Sozusagen. Ja. Wollte immer schon mal Partnertausch ausprobieren. Ja. Nee, der Stefan hat mich ja so ein bisschen gerettet aus meiner misslichen Lage im letzten Jahr, in Anführungsstrichen. Genau. Und jetzt rette ich den Stefan gelegentlich mal. So.
Genau, aus misslichen Lagen, in verschiedenen Variationen.
Na, also das sagen wir es vielleicht für alle neuen Hörer, die Abonnentenzahl wächst ja immer noch. Also der Dustin hat ja seine Tribute-Show-Band, mit der er lange Jahre gespielt hat, an den Nagel gehangen, um nicht mehr 9 Tage die Woche arbeiten zu müssen.
Sind nur noch 8 jetzt.
Genau, jetzt nur noch 8. Und jetzt ist der Stefan dann quasi eingesprungen. Und weil der Stefan dann jetzt aber europaweit die ganze Zeit unterwegs ist, muss der Dustin dann die anderen Jobs vertreten, die der Stefan jetzt nicht mehr machen kann. Genau.
Speziell den einen Job, nämlich meine andere Band, All About Joe, eine Billy Joel Tribute Band, wo ich jetzt tatsächlich einige Jobs einfach nicht spielen kann, weil ich irgendwo in Spanien oder Belgien oder Frankreich bin. Und Dustin glücklicherweise und dankenswerterweise ab und zu für mich den Schlagzeugstuhl besetzt, ja.
Ja, das war, also gerade die erste Show, das war natürlich auch, das war schon Sport, ne? Also ich meine, ich glaube, ich habe das ja hier im Podcast auch ein bisschen breit getreten, ne? Dazu muss man sagen, ich habe ja, wir haben ja immer so, ich sag das mal so, nebenher Berührungspunkte gehabt. Ich weiß gar nicht, wie die Kirche da in Bochum heißt. Namen spielen jetzt keine Rolle. Da habe ich auch ein paar, ein paar Gottesdienste da gemacht und dann habe ich dem Verantwortlichen gesagt, ruf mich nie wieder an und habe danach mein Telefon in der Ruhe versenkt und meine Identität gewechselt. Genau, aber es gab immer mal wieder so Berührungspunkte, sage ich jetzt mal letztendlich, aber dann ist es jetzt ja erst sozusagen letztes Jahr sozusagen so richtig dazu gekommen und die Show damit, also die erste Show mit All About Joel, das war schon ein bisschen spannend, sagen wir es mal so. Also, weil ich halt sonst, ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe so ein Musical, habe ich so ein, zwei Mal reingeguckt, aber das war nie mein Ding. Ich habe sofort gemerkt, boah, da habe ich gar keinen, das ist nicht mein Ding, immer so das gleiche Ding genauso zu spielen, dann, also so anstrengend on the road sein kann, ist es bei mir immer so ein bisschen so, dass das irgendwie in meiner Psyche dazu führt, dass das, auch wenn ich sozusagen gleiches Repertoire spiele, aber allein schon die Änderung des Orts, ein anderes Publikum und vielleicht eine leichte Veränderung der Reihenfolge im Repertoire, bei mir immer so ein bisschen dazu führt, dass sich das nicht so schnell abnutzt. Also ich habe mal so 2-3 Mal im Schauspielhaus in Stuttgart war ich mal für 3 Monate irgendwie so eine Produktion gespielt und das wirklich nach 3-4 Shows habe ich gemerkt, so boah, dass ich mich quasi darauf konzentrieren muss, mich zu konzentrieren, damit ich nicht irgendwie sonst wo abbiege. Und habe schnell gemerkt, das ist einfach nicht so mein Ding. Und dementsprechend bin ich zwar blattspielsicher, aber weil ich nicht jeden Tag irgendwie fancy shit vom Blatt spiele, natürlich einfach nicht so im Thema. Und das ist natürlich auch einfach im Grunde genommen ein Muskel, den er auch immer brav trainieren musste irgendwie. Ne? Ja. Und dann, das war schon ein bisschen spannend, aber ist ja dann doch ganz gut ausgegangen, glaube ich.
Ist total gut ausgegangen. Die Band war happy, Publikum war happy. Ich glaube, am Ende hinterher warst du auch happy. Und von daher alles gut.
Genau, keine Toten auf der Bühne und also es gab ja sogar so 2-3 Momente, wo sich das wie Musik machen ich im Moment dachte so, ach, das fühlt sich gerade eigentlich ganz gut an, aber dann gibt's natürlich so diese 2-3 Momente, also den einen Moment, das muss ich nochmal erzählen. Ich weiß auch bis zum heutigen Tag nicht, welcher Teufel euch da treibt, dass ihr aus der New York Nummer ein 6-8 gemacht habt. Also ich habe nicht eine einzige Live-Version gefunden, wo das so ist, und muss dir vorstellen, das war ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Gefühlt war, haben wir das an dem Tag sogar nach Scenes from an Italian Restaurant gespielt, was ja sozusagen also, so das Ding ist, irgendwie da im Repertoire. Und danach hatte ich mich so ziemlich sicher gefühlt, weil der ist halt irgendwie Bombe gelaufen und so. Und dann fangen die an zu spielen. Ich hatte mir einen super aufwendigen Sheet geschrieben, wo geht die Dynamik rauf? Und die ist ja sehr, lebt ja sehr von der Dynamik. Und die fangen an zu spielen. Ich dachte, was machen die denn da? So, und ich habe die halt so versucht, eine Zeit lang irgendwie gerade zu ziehen, aber die waren super ratungsresistent rhythmisch. Da habe ich gedacht, ja, okay. Aber dann konnte ich halt meinen Ski ziemlich in die Tonne treten, weil da hat natürlich nichts mehr gepasst irgendwie. Ne? Vor allem, wenn du in dem Repertoire nicht drin bist und du zählst Takte und dann musst du quasi live immer noch umrechnen. Das war nicht zu machen. So, ne? Und da habe ich halt wie heißt der denn? Servet? Der hat mich super gecued und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgelümmelt. Aber das war schon eine kleine Nahtoderfahrung. Ne?
Das sind die Momente, aus denen ich gelernt habe, dass die Subs eigentlich die Heroes sind. So. Ja. Man aus dem Nichts einfach so ein Programm drauf schaffen muss und dann am Ende auf der Bühne nicht wirklich weiß, passiert es so, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe, wenn ich zu Hause sitze und die Songs lerne.
Ja.
Ich habe ja jahrelang echt in meiner Karriere auch ganz viel gesubbt für verschiedenste Bands. Und von daher großes Kompliment. Also die Band war sehr happy.
Ja. Ja, wie gesagt, ich dann hinterher auch und keine Verletzten auf der Bühne. Das war dann im Grunde genommen so für mich, okay, das habe ich dann als Erfolg verbucht. So, ne? Genau, ja. Das mal dazu.
Ja, und interessant finde ich jetzt, hatten wir jetzt mehrere Sachen. Wir hatten letztens Folge 120, so bereitest du dich optimal auf eine Audition oder Kennenlernprobe vor. Und also sowohl quasi ich bei der ABBA-Geschichte, da hast du mich ja quasi reingeholt und es gab ja keine wirkliche Audition. Es gab irgendwann mal die erste Produktionsprobe, wurden die Mädels eingeflogen hier aus Skandinavien und so. Und dann haben wir halt geprobt. Und ich denke mal, wenn es nicht gepasst hätte, dann wäre ich danach raus gewesen. Aber im Prinzip war es jetzt keine Audition mit mehreren Bassisten oder so. Ne? Gleiches Ding jetzt, Dustin hat seinen Nachfolger quasi auch ausgesucht, ne, und dich da aufs Tablett gehoben quasi. Aber wie war das damals bei Mamma Mia hier im Kolosseum? Hast du da eine normale Audition spielen müssen oder kanntest du auch irgendwen?
Da gab es tatsächlich eine offene Audition. Das ist mittlerweile selten geworden, dass für Bands eine offene Audition stattfindet bei Musicals. Und ich war, es gab, glaube ich, 3 Tage Auditions. Und du bist da hingegangen an einem Tag und der Musical Supervisor aus London war da. Und zusammen mit dem deutschen Team haben die tatsächlich am Schreibtisch vor dir gesessen. Und du hast in verschiedenen Bandkombinationen eben 2, 3 Songs vorbereitet und gespielt. Und dann wurden immer mal wieder Leute ausgetauscht. So mal die Band mit dem einen Bassisten, mal die Band mit dem anderen Schlagzeuger. Und das ging den ganzen Tag. Und dann eine Woche später ungefähr hast du dann einen Anruf gekriegt, dass du als Sub vorgesehen bist quasi. Und das habe ich dann am Anfang auch dann angefangen, als 2007 als Sub, genau.
Ja. Ja, krass.
Schwierige Situation, ehrlich gesagt, weil du... Ich habe es halt nach den Aufnahmen, die ich kenne, vorbereitet und du weißt nicht ganz genau, wollen die das genauso? Wollen die das anders? Bist du gerade auf einem guten Weg irgendwie? Weil die natürlich auch ihr Pokerface aufsetzen. Und dann muss man, es ist ein echter Kampf mit sich selber, irgendwie da selbstbewusst zu bleiben. Und ich war damals 22. Da selbstbewusst zu bleiben und so deinen Mann zu stehen, weil natürlich die ganzen alten Hasen auch da waren, die schon immer in den Theatern gespielt haben. Und ich halt dazwischen mit 22. So, das war nicht so easy. Aber es ist offensichtlich gut gelaufen. Also ich habe fast 300 Shows da gespielt.
Ja, und das ist, also ich finde diese Prüfungssituation, also ich weiß auch, ich habe auch an der Volkwang damals Aufnahmeprüfung gemacht, aber ich war ja auch so totaler Spätstarter und so Jazz, das Wort hatte ich dann kurz davor auch mal gehört und Volkwang ist ja einfach noch sehr jazzmäßig, ne? Und dann saß ich da und habe gewartet und dann unterhielten sich neben mir irgendwie so ein Typ aus Berlin und einer aus Hamburg irgendwie über ihre Verachtung für die niederländischen Hochschulen. Da dürfte man in der Aufnahmeprüfung Pop vorspielen, das wird ja gar nicht gehen und ich saß da und hatte in Arnheim vorgespielt, so, hab lustigerweise Jazz-Sachen in Arnheim vorgespielt in der Aufnahmeprüfung. Dem Trio habe ich auch schon mal erzählt, Jenny und Benedikt, weil die beiden haben Aufnahmeprüfungen gemacht. Das heißt, wir haben das sowieso geübt, das ganze Zeug. Und ich habe eigentlich nur gedacht, ich bin eh viel zu schlecht, aber wo wir das eh mal üben, dann kann ich eigentlich mit dem gleichen Kram auch noch Aufnahmeprüfungen machen. Und dann haben wir irgendwie Wave gespielt, irgendwie so ein Bossa und so. Und ich habe so ein vorher aus komplett fertig überlegtes Bass-Solo gespielt, was ich gern mal heute noch mal hören würde, um die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, aber egal. Aber die Situation in dem Moment, also, boah, ich fand das auch so schwer, da irgendwie auch nur 70% dessen, was man eigentlich kann, quasi auf die Straße zu bringen. Ne? Das ist halt so, das haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten, wie am Anfang einer Unterrichtsstunde, dass die Schüler erstmal immer ankommen müssen und weißt du, die haben gerade, habe ich auch mal erzählt, so eine Geschichte, da kommt jemand rein und sagt, ich bin ein bisschen spät, irgendwie, wir hatten noch eine krasse Notoperation, ne? Ist halt Arzt im Krankenhaus, kommt dann rein und wird auf einmal total nervös, weil er jetzt seine Basshausaufgaben vorspielen soll. Ne? Da sind wir als Musiker ja alle irgendwie ein bisschen bekloppt und es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation dann so, ne?
Wobei ich ehrlich gesagt in Essen in einer guten Situation war bei der Aufnahmeprüfung, dass du nämlich zumindest damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, nur optional Klavier zum Beispiel spielen musstest.
Ja, Gott sei Dank musste ich auch nicht.
Genau, und der Uli Beckerhoff, der damals Gehörbildung und auch so ein bisschen Theorie unterrichtet hat, der hat dann halt, nachdem ich meine Stücke da gespielt habe mit der Hausband, 2-3 Akkorde gespielt, 2-3 Tonleitern gespielt, die man dann erkennen musste. Ja. Und dann haben sie mich gefragt, willst du noch irgendwas am Klavier spielen? Und ich habe gesagt, ja, nicht unbedingt. Und bin dann gegangen. Und da war ich sehr happy drüber, weil ich habe das zwar gelernt, ich habe auch meinen Apfelstyle gemacht, aber ich bin der schlechteste Pianist der Welt, ehrlich gesagt. Und deshalb war ich ganz happy, dass man das da nicht musste. In anderen Hochschulen ist es ja wirklich Pflicht, dass du dich hinsetzt und ein Klavierstück vorspielst.
Ja. Ja, aber Klavier ist einfach geil, um diese harmonischen Zusammenhänge zu verstehen. Ne? Gerade für mich als Bassist, wo ich immer viel auf Einzeltönen rumdrücke. Ich bin ja seit gestern stolzer Besitzer eines Klavieres.
Ein Klavier.
Aber ich hätte, ich bereue das total, dass ich das nicht, das bisschen, was ich bei Harmonie an dem Piano in Arnheim gelernt habe in den Jahren, was auch total hilfreich war und so, ich bereue das ein bisschen, dass das danach in diesem, ja, auf dem Weg, sich hochzuarbeiten, weil ich das nicht so viel gebraucht habe im Alltag, weil ich selber nicht geschrieben oder arrangiert habe oder so, dass das so ein bisschen untergegangen ist. Aber man kann halt nicht alles machen.
Nee, genau.
Ja. Ja, krass. Ja, und dann, ich habe gerade schon gesagt, unsere ABBA-Show zum Beispiel ist über Corona. Also wir waren ja gerade auf Tour, ne, als es quasi ankam in Deutschland. Wir
saßen sogar zusammen im Auto.
Wir saßen quasi zusammen im Auto und haben irgendwie überlegt, wie wird das wohl am nächsten Wochenende dann werden und so. Und das nächste Wochenende gab es dann nicht, ne, wo wir wieder hätten losgesollt mit dem Bus. Und dann war der ganze verrückte Kram mit von der Show schriftlich sich bestätigen lassen, dass da Sachen abgesagt wurden. Es gab ja fürs allererste Wochenende oder so, konnte man noch irgendwie so eine sofort irgendwie beantragen und danach ja dann irgendwie erstmal lange nichts mehr, bis sie sich dann überlegt hatten, wie gehen wir da jetzt eigentlich mit um und so, ne? Und Dustin und ich haben in der Zeit jeweils unseren Unterricht ein bisschen ausgebaut und du bist ja irgendwann einfach auf die andere Seite des Business auch so ein bisschen gewechselt und arbeitest auch heute noch als Backliner, ne?
Genau, richtig. Also ich habe einen Anruf bekommen von einem lieben Kollegen aus Hamburg, dem Art Krone, dass er in dem Sommer, ich weiß gar nicht, ob es 21 war oder sogar schon 22 war, dass er ein Festival nicht machen kann, wo er als Backliner arbeitet, als Festival-Backliner, das Greenfield Festival in der Schweiz. Mhm. Und zwar für die Firma Captured Life aus Essen.
Ja.
Essen natürlich super, weil ich mich sowieso da auskenne. Und Captured Life kannte ich auch schon. Und dann hat der Alex, der damalige Disponent aus der Firma, mich angerufen und mich gefragt, ob ich das mal versuchen möchte. So, weil der Arndt mich empfohlen hätte und ich kenne mich doch ganz gut aus mit Schlagzeugen, ob ich das nicht mal machen möchte. Und ich bin da mitgefahren und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, was ich machen muss. Außer, dass man halt weiß, was macht ein Backliner? Der baut die Schlagzeuger auf oder der baut die Instrumente auf und betreut die Instrumente von den Musikern. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das 1,5 Jahre als Freelancer gemacht habe, dann tatsächlich für Captured Life. und jetzt seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres fest angestellt bin.
Ja, krass. Und ich erinnere mich ganz an den aus den Anfangszeiten, hast du mich irgendwann mal, sag mal hier, ich habe da eine Frage zum Bassstimmen und welchen Clip-Tuner nehme ich da am besten und so. Ne, da muss man sich natürlich auch erstmal total reinarbeiten wahrscheinlich, wenn man eigentlich nur die andere Seite kennt. Jetzt bis, also jedenfalls die Gigs, die wir zusammen gespielt haben. Ich erinnere mich an harte Nachtverhandlungen, ich glaube irgendwo in einem schwedischen Hotel, wo wir gesagt haben, also eigentlich für die ganze Schlepperei, die wir hier noch haben und wenn die Techniker, die noch mitfahren mit dem großen LKW, den Kram doch am Ende nicht anpacken, dann müsste da aber für uns gagemäßig noch was gehen und so. Also will sagen, wir hatten, also wir waren schon, also hatten gute Techniker, die haben auch, also wir haben, egal wo wir gespielt haben, war ja immer der gleiche LKW mit den gleichen Leuten, der gleichen Technik dabei, das ist schon sehr nett, aber wir haben unseren Kram am Ende doch selber aufgebaut, ne?
Und das ist wirklich, ja, natürlich, jeder kann das nachvollziehen, der selber ein Instrument spielt oder in einer Band spielt. Es ist ein Pain in the ass, wenn man eine 3-Stunden-Show gespielt hat, hinterher alles abzubauen und dann wieder irgendwie ins Auto oder in den LKW zu schleppen. Und das nimmt eben der Backliner einem ab. So, wenn man einen hat, dann weiß man, was so gut daran ist.
Ja.
Kann nämlich einfach zum Soundcheck kommen oder noch nicht mal. Mittlerweile habe ich ein paar Shows betreut, wo ich selber einen Soundcheck gespielt habe. Das heißt, man kommt zur Show und spielt und hinterher nimmt man seine Trommelstöcke und geht nach Hause. Und ich bin eben dann derjenige, der sich um den Rest kümmert, also der das Equipment abbaut und ordentlich einpackt und dann dafür sorgt, dass am nächsten Spielort wieder da ist. Und das ist natürlich total bequem.
Das möchte ich aus meiner Perspektive 5-mal unterstreichen. Zumal ich schon 1-2-mal das Glück in meinem Leben hatte, länger in der Situation zu sein, wo das so gegeben war. Ich erinnere mich auch an Long Weekender Tour in Spanien. Da gab es eine Kommunikationspanne und am Ende des Tages war es, wie heißen denn die Jungs aus Barcelona noch gleich und Valencia? Die Backline-Firma.
Call and Play.
Ja, Call and Play, genau. Und irgendwie gab es da Kommunikationsbanne und wir hatten auf jeden Fall einen festen Backliner, der natürlich auch Hobby-Drummer war und selber Snare-Drums baut und gedöns. Und der war dann irgendwie 2-3-mal so auch dabei, verteilt über die über 2 Jahre oder so. Und das war einfach der Oberhammer, vor allem weil bei Call and Play, ich sag mal, die Qualität dessen, was man da so kriegt, exorbitant krass differiert, ja, also das ist, du kriegst da manchmal Sachen, wo du denkst, Alter, selbst als ich mit 15 Punkrock gemacht habe, war das Equipment stabiler, so, bis hin zu meine letzte Show in Barcelona und davor die 2, haben wir so 3 Shows hintereinander gespielt, am ersten Tag hatte ich so ein Rotz-Kit und zwar so Rotz, dass ich und ich bin wirklich okay mit allem so, ja, aber also das war einfach so kaputt und dysfunktional, dass ich gesagt habe, ey, ihr habt ja Geld, also bin ich zu dem Luis gegangen und gesagt, ihr habt ja Geld dafür bezahlt, das ist nicht okay, also du kannst nicht hier irgendwie, was weiß ich, 250, 300 Euro oder was er kostet, das kannst du nicht dafür ausgeben und dann bringen die hier so einen Schrott hier hin, so, das geht nicht, ne, haben wir noch mit einem Hammer, mit so einem Fäustel und irgendwie einem Nagel, der irgendwo rumlacht, so ein Heilstativ irgendwie fixiert, so, dass das nicht, also es war einfach kaputt alles so, ne? Und auf jeden Fall kam dann für die nächsten 2 Shows kostenneutralen DW Collectors mit Hardware, die man noch benutzen konnte. Das war dann irgendwie wieder die andere Seite so der Medaille. Und genau, und also ich finde gerade, ich weiß nicht, wie es dir so geht, als Drummer so Aufbau, okay, das mache ich eigentlich auch ganz gerne selber, weil ich dann sicherstellen kann, dass die Sachen stehen, wie ich mir das vorstelle. Klar, wenn du immer, also wenn du wirklich einen Drum-Tech hast, der sich da ein bisschen reinfuchst, dann geht das auch, zumal je nachdem, was du für Mucke spielst, kann man ja auch mit allem umgehen. Also ich habe jetzt gemerkt, hier in der neuen Truppe, wo Double Bass mehr ein Thema ist und so, da ist schon wichtig, dass er mit der Ergonomie einigermaßen passt. Da zuppelt man dann doch nochmal ein bisschen zurecht. Mhm. Aber so nach der Show, dass das dann irgendwie wie von Zauberhand weg ist, das ist schon erstrebenswert, ne?
Vor allem, weil auch gerade mit Mind to Mode, ja. Die Show beide ganz gut, das sind halt teilweise 3-Stunden-Shows.
Und mehr, ja, ja.
Und mehr, die man Pause, du hast ja sogar einen Rekord aufgestellt, in einem, wo er aber irgendwie mehr als 5 Stunden gespielt hat am Stück, ohne Pause.
Ja.
Und bei mir ist es jetzt so, dass ich ja auch schon ein gewisses Alter erreicht habe. Und nach 3 Stunden auf dem Schlagzeughocker ist man dann halt auch relativ fertig, ehrlich gesagt.
Ja, klar.
Und dann nochmal hinzugehen und eine halbe, dreiviertel Stunde das Ding abzubauen und einzupacken und irgendwie wegzuschleppen, das ist halt anstrengend.
Das so. Ist natürlich und
körperlich.
Auf jeden Fall, manchmal auch mental.
Auch mental,
manchmal auch mental, aber das will ich jetzt hier zumindest nicht on-air vertiefen.
Es gibt Bands und es gibt Kollegen, die natürlich helfen dann, die mit anpacken oder Sachen einladen ins Auto, während ich den Rest einpacke.
Ja.
Komischerweise relativ selten. Also meistens sind wir dann schon allein da irgendwie.
Ja.
Und ich sage mal first in and last out. Also ich bin immer der Erste, der da ist und auch der Letzte, der dann das Gebäude verlässt, mehr oder weniger.
Ja.
Und das ist einfach schwer. So. Und als Backliner kann man das natürlich nachvollziehen, wenn man selber Musiker ist. Und umso schöner ist das, wenn man die Anerkennung bekommt von den Kollegen, für die man da arbeitet, die einem sagen, ey, es ist so cool, dass du da bist und dass ich das nicht machen muss irgendwie. Na, und das ist, also mir macht das halt total Spaß zu sehen, wie sehr ich den Leuten die Arbeit erleichtern kann dadurch.
Total. Ja. Also das ist, ich hab, und da entstehen ja dann auch quasi, also gerade unter Drummern sowieso generell, aber da entstehen ja quasi auch in den Bruchteil von Sekunden entstehen da ja Freundschaften, ne? Also das ist, das kannst du ja gar nicht verhindern irgendwie, ne? Also das, da sind auch die anderen Bandkollegen dann einfach abgemeldet, ne? Das ist, wenn du einmal im Nerd Talk drin bist.
Ah, Stefan, du hast ja glaube ich dann auch schon, ich weiß nicht, ob für 1, 2, 3, aber einen persönlichen Hero, den durftest du dann doch irgendwann auch schon mal irgendwo betreuen. War das hier in der Philharmonie oder?
Ich habe tatsächlich mal Backline gemacht für Brian Blade, zusammen mit Christian McBride, dem Bassisten, den kennen vielleicht einige von deinen Schülern auch schon.
Ja.
Genau, das war schon...
Der Typ aus dem Sing-Video, was ich mit allen immer mache, aber genau.
Okay.
Eigentlich ja Jacer. Everybody. Ja,
Brian Blade, das ist eine ganz spezielle Kiste, weil der hat ein Gretsch-Set von uns bekommen, ein wirklich schönes. Die Aufbauweise von ihm, wie er sein Schlagzeug aufbaut, ist ganz, ganz speziell und der will ganz bestimmte Winkel haben. Und ich habe es jetzt erstmal so hingestellt in der Philharmonie und dann kam er selbst und hat halt so noch ein paar Winkel korrigiert, war aber relativ happy. Und da ist mir natürlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen, ne? dass der Meister quasi zufrieden war mit meiner Arbeit.
Ja.
Also man trifft halt in den Job auf Leute, die man sonst so von YouTube oder aus dem Fernsehen kennt. Und das ist spannend, einfach.
Ich habe auch mal so einen Backliner-Job gemacht, so auch für Captured Life ein paar Mal in Essen im Theater. Wie heißt denn das? Grillo? Das Grillo-Theater?
Ja. Grillo-Theater, ja.
Und irgendwann, ich glaube, das war auch, ich weiß nicht, ob das für Captured Life war oder hier für die Jungs aus, wie heißt der denn hier, Satisfy Unternehmen, der Laden, die machen ja auch ganz viel Backline, ich weiß nicht mehr für welche, für Uriah Heep. Und das war eine andere Erfahrung, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du den Drummer da kennst oder vor Augen hast, also ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Fälle wechseln müssen.
Ja, wir hatten tatsächlich jetzt die Dead Daisies bei uns im Proberaum. Wir haben auch einen Proberaum bei uns in Essen. Und der Drumtech hat, als die ja beim Proben waren, noch 3 Crashbecken nachgeordert bei mir irgendwie. Weil er halt am laufenden Band die Becken zerstört irgendwie. Gibt's natürlich. Und dann kommt man natürlich als Backliner total ins Schwitzen einfach.
Das war der Wahnsinn. Also der Typ hat einfach irgendwie, und die haben ja nur 90 Minuten gespielt, es war jetzt noch nicht mal eine lange Show, ne? Aber da waren 3 Snare-Fälle.
Ja. Und dann ist man natürlich auf einen Backliner mehr angewiesen, als wenn man Brian Blade ist, der relativ easy spielt und wenn man nicht ein Hard-Hitter ist, dann passiert einfach nicht so viel.
Ja, klar.
Ja? Wenn man wirklich in einer Punk-Band spielt oder Metal-Band spielt und man ist wirklich ein Hard-Hitter, dann steigt man auch schon mal mit dem Bass-Drum-Pedal durchs Fell durch.
Klar.
Und dann ist guter Rat teuer tatsächlich.
Ja. Also ich hab ein Novum geschafft bei unserer Show, beim, weiß ich nicht, 5. oder 6. Song. Dazu muss man sagen, ich war ein bisschen schrappig. Ich spiele da ja so ein Drumkit mit 2 Bass-Drums. Und da ist mir was passiert, das habe ich so auch noch nicht geschafft. Und zwar, also wirklich mit dem letzten Bassdrum-Schlag, ich habe mich das Fell durchgetreten, sondern ich habe die Trittplatte gespalten. Ich vermute allerdings, also fair enough, da ist halt ein Materialfehler so, ne? Aber es war schon, es war insofern ziemlich lustig, weil ich war hier, hatte hier Bandkollegen, die mitgeholfen haben beim Ein- und Ausladen und so. Und dann sehe ich da so meinen Doppelfußmaschinenkoffer und da ist es bei der Show wirklich so, dass ich beide Bassdrums spiele. Also die zweite Bassdrum ist kein Dummy, sondern ich nutze die wirklich. Und dann stand da so mein Doppelfußmaschinenkoffer und ich gucke den und sage, ich denke, naja, wenn es eine Show gibt, wo was kaputt gehen könnte, dann heute. Und wenn es eine Show gibt, wo es richtig doof wäre, wenn untenrum was kaputt geht, dann heute. Ich pack's mal ein und war halt clever genug, die auch aufgebaut wirklich stand unter den beiden Standtorms. So, und dann war die Unterbrechung, weiß ich nicht, eine Minute oder so, ne? Und dann ging's halt weiter. Das steht jetzt hier im Museum, die gespaltene Trittplatte. Und schrappig im Sinne von, es waren halt zwei, ich sag mal so Einsteigerpedale. Also die sind halt nicht rock solid, die habe ich jetzt hier seit 2020 stehen an den Schlagzeugen, an den Schülerschlagzeugen. Die werden, also wahrscheinlich war das die, die an dem Hauptschülerschlagzeug im Rechtshänder-Kit ist, der wird halt jeden Tag stundenlang drauf rumgetrampelt. Ne? Das, ja, aber war, ich habe ganz schön doof geguckt, weil ich habe es erst gar nicht gecheckt. So.
Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich, wenn ich selber spiele, und ich nicht auf dem Backline-Set angewiesen bin, immer ein Spare-Pedal dabei habe,
ja,
und immer eine Spare-Snare-Drum dabei habe,
ja,
und für den Fall des Bass-Drum-Fails tatsächlich, ja, so einen kleinen Trick auf Lager habe. Ich habe nämlich einfach vielleicht so ein Stück Bass-Drum-Fell ausgeschnitten, mhm, und so ein Kreuz aus Gaffer-Tape darüber gemacht. Das klebt, mhm, bei mir am Floor-Tom an der Innenseite. Mhm. Das kannst du dann für einen Song, wenn es wirklich reißen sollte, mal einfach über den Riss drüber schmeißen irgendwie. Mhm. Klingt dann nicht mehr optimal,
ja,
aber es rettet dich mal so über einen Song über, oder zwei drüber,
ja,
so bis zum Ende des Sets, ne?
Ja.
Gerade Bassdrum, also wenn jetzt das Pedal durchbricht, ist dann da, wüsste ich nicht, wie man sich da retten sollte, wenn man kein Spare-Pedal,
ja,
dabei hat.
Einfach. Ja, naja.
Dann ist die Show halt vorbei, dann musst du die Bassdrum auf dem Floor-Tom spielen oder so.
Ja,
das ist
genau.
Nicht so schön.
Nee, das wäre, aber habe ich auch immer dabei, aber da war es halt so, hey, wenn hier was kaputt geht, okay, ne, aber ich habe ja zwei und ne, zwei Pedale, aber wir haben ja halt relativ viele Songs, wo es ohne Doppelpedal einfach gar nicht geht,
ja,
dann, ne?
Ja.
Genau.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich bin ja als Resident Drum Tech bei Captured Live beschäftigt, mhm, und eben auch für Wartung und Zurückchecken von dem Zeug, was zurückkommt, verantwortlich.
Mhm.
Und ich sehe halt gerade bei Schlagzeugen, da geht halt alles kaputt irgendwie. Es gibt Leute, die hatten wir jetzt neulich erst, die Snare-Drum so hoch tunen, dass sie die Böckchen abreißen. Da waren halt von aus Böckchen abgerissen. Böckchen abgerissen.
Mhm.
Oder Fußpedale durchgebrochen.
Mhm.
Bodenplatten von Fußpedalen verbogen. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Also es kann halt wirklich alles passieren live. Das ist
ja
das Problem. Und deswegen muss man halt so gut wie möglich vorbereitet sein.
Total, total. Also ich meine, mein Standard-Setup mit der zweiten Snare ist daraus entstanden, weil wir mal bei Mind to Mode, da war ich aber 18, also ist ewig her, sind wir angefangen mit Don't You. Das war in Großbritannien, das war so ein Butlins Open Air, das war eine ziemlich große Veranstaltung, so 5.000, 6.000 Leute vor der Bühne. Und die haben da den Headliner-Spot gehabt, und Count-In geht los und ich mache so ein und bei K war die Snare weg. Und das war schon frisches Fell, war halt einfach dann Materialfehler, keine Ahnung, so,
ja,
ne? Also war wirklich.
Ja, ja, immer das Material.
Es ist
Berserker.
Stimmt doch gar nicht.
Aber Stefan, wie ist denn das als Backliner? Also, wenn ich mich jetzt an unsere Tourzeit erinnere, ich sag mal, wir hatten ja auch einen Chef, der hat gerne uns lange Sets spielen lassen, weil er meinte, das Publikum hat das verdient. So, die haben eine teure Karte gekauft und sowas. Und bin ich auch prinzipiell dafür. Aber wir haben schon wirklich lange gespielt. Und gerade bei diesen ABBA-Shows zum Beispiel, das Publikum war dann ja auch schon immer ein bisschen älter. Und man hat halt wirklich gemerkt, auch wenn am Ende natürlich die absoluten Reißer kommen, energiemäßig fallen die danach um. Ne? Und wir haben ja ein paar Mal so diskutiert, ey, sollen wir nicht mal drei Songs weniger machen oder so. Also das heißt, wir waren wirklich lange unterwegs auch. Und danach der Show war ja dann auch nicht, jetzt gehen wir mal alle in Ruhe erstmal ein Bierchen trinken oder so, weil die Techniker, die mussten ja auch so schnell wie möglich in den LKW, mit dem LKW wieder los, damit die ihre Arbeitszeit, Lenkzeiten nicht überschreiten etc., damit die am nächsten Morgen wieder pünktlich an der Halle sind und aufbauen können und so. Und also auch eine, weiß ich nicht, wir sitzen dann nachher gechillt an der Hotelbar und die kommen dann Stunden später nach dem Abbau da und du weißt, die fahren auch morgen wieder ein paar Stunden vor uns los, so, weil die ja schon wieder aufbauen müssen, bis wir ankommen. Das heißt, wie oft habe ich gedacht, boah, gut, dass ich den Job nicht habe, sondern meinen, ne, auch wenn, wie wir schon gerade festgestellt haben, so 3 Stunden spielen und irgendwas vorher auf- und abbauen. Ja, und die sind ja auch noch quasi, also viele von denen machen dann ja den Aufbau und dann nachher noch Licht und Ton und dies und das während der Show etc. Na gut, der Hauptfahrer versucht vielleicht mal zu schlafen oder so zwischendurch, aber wie ist das als Backliner? Hast du dann irgendwann quasi während die Show eigentlich läuft oder so, gehst du ins Hotel, haust dich aufs Ohr oder bist dann, wenn dann ein Snare-Fell reißt, muss ja wahrscheinlich da sein, ne?
Absolut, das heißt, ich sitze mindestens an der Bühnenseite irgendwo und halte die Musiker im Auge. Und meistens eben, weil ich oft als Drumtech beschäftigt bin, eben hinter dem Drummer irgendwie. Und da habe mehr oder weniger jede Bewegung im Auge, weil man auch gucken muss, löst sich da irgendwo eine Schraube oder wackelt irgendein Stativ. Ich war zum Beispiel mal, ich glaube, das war in Hagen oder so, mit der Hermes House Band. Und die hatten ein Set bestellt und nach dem ersten Song ist einfach das Floorturm umgekippt, weil eins der Beine aufgegeben hat. Und er guckte mich nur verzweifelt an und spielte seinen Disco-Groove weiter. Und dann musste natürlich auf die Bühne springen und das irgendwie retten. So, ne? Und das irgendwie fixen. Und wenn du das nicht rechtzeitig machst oder nicht schnell genug bist, dann bist du irgendwie in meinen Augen auch kein guter Backliner. Also das muss relativ fix gehen und du musst halt aufmerksam sein.
Es gibt das auch heißt, dieses legendäre Video, wo dem Schlagzeuger quasi das In-Ear abschmiert und da laufen aber Backing-Tracks und so und das Metronom, er hört es aber nicht mehr und der Drumtech sitzt quasi hinter dem Schlagzeuger und klopft ihm den Puls auf den Rücken.
Das ist genau, das ist dein Job. Ja, meistens bei größeren Produktionen hast du halt einen Beltpack mit In-Ear-Mix und du hast meistens denselben Mix, den der Drummer auch hat. Eben so einen generalisierten Backliner-Mix, wenn du mehrere Instrumentalisten betreust irgendwie. Mhm. Und dann hörst du natürlich, weil du dich nicht selber aufs Spielen konzentrieren musst, hörst du natürlich deutlicher, verändert sich irgendein Sound, ist irgendwie das Snare-Drum fällt langsam durch oder klappert oder rappelt irgendwo was.
In ihr für die Techniker, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass du das ja auch als Backliner hören solltest dann und so. Ja, krass. Ja, klar.
Total.
Naja. Ja. Nicht nur für Techniker, auch wenn du Videomitschnitte machst, ne? Und so, dann weiß der Kameramann auch, wann Gitarrensolo ist, zum Beispiel.
Ja, ich war letzten Sommer mit Roland Kaiser relativ viel unterwegs, er hat eine Stadiontour gespielt. Und da hatte jeder Musiker zum Beispiel auch ein Talkback. So, das heißt, die Bühne ist riesig, die war 35 Meter breit, die Bühne. Und einer von uns stand links und einer von uns stand rechts. Und du kannst manchmal nicht so genau sehen, was da los ist. Aber jeder Musiker hatte ein Talkback und das Talkback war halt auf unsere In-Ears gelegt. Das heißt, jeder Musiker konnte mit dir sprechen. So, ne? Und das macht das total Sinn. So, wenn ich direkt hinterm Drummer sitze, dann kann er sich umdrehen und meistens weiß ich dann Bescheid, was ist gerade. Aber du musst halt schon aufmerksam sein. Ich kann natürlich erst mit dem Aufbau anfangen, wenn die Technik fertig ist. Und das, was du erzählt hast, ist der Schrecken aller Backliner, ist nämlich, dass während wir anfangen, dann die Backline abzubauen, schon die Trusses runterkommen mit den Lichtern, ja, und die Bandgates auf der Bühne stehen.
Die Video-Wall.
Die mehr oder weniger grundsätzlich im Weg stehen. So. Das heißt, jedes Gewerk, was da will, Ton und Licht, die wollen alle, dass wir so schnell wie möglich weg sind. So. Wenn du, wie bei Roland Kaiser, eine 10-Mann-Band auf der Bühne hast und du bist nur zu zweit, dann hast du relativ viel zu tun. Und es dauert dann halt so eine 3-4 Stunden ungefähr, bis du weg bist. Und in der Zeit musst du halt echt Slalom laufen durch Stagehands und Flightcases, um dein Zeug zu sichern irgendwie. Von daher, man ist als Backliner ist man grundsätzlich im Weg. Es gibt nie irgendwo Platz für dein Zeug. Du kannst es nie irgendwo hinstellen. Eigentlich bist du immer nur falsch und im Weg.
Ja. Und deshalb liebst du den Job, genau.
Deshalb liebe ich
Alter den Job. Alter Troublemaker, Job. Genau. Ja, krass.
Aber,
Hast du denn da, also jetzt wollen wir dich ja gar nicht auf das Backline-Ding reduzieren, weil du jetzt ja gerade seitdem du für das den Drumhocker da übernommen hast, ja wieder mehr denn je quasi unterwegs bist. Ja. Also jetzt kenne ich dich ja vorher schon auch als mitdenkenden auch handsamen Typen, sage ich mal, hast du trotzdem für dich, also ich sag mal, Techniker hatten es mit uns nicht wirklich schwer, würde ich jetzt behaupten. Ne? Wir haben immer ein gutes Verhältnis mit denen gehabt, das war immer super, man macht sich gegenseitig das Leben so einfach, wie es geht. Ne? Die haben ja immer quasi mit einem Live-Mitschnitt vom letzten Tag oder von irgendwann am Anfang der Rutsche haben die ja eigentlich den Soundcheck schon immer so ein bisschen vorweggenommen und wir hatten dann gar nicht mehr so viel Arbeit, hast du nochmal deine 2, 3 Lieder angespielt und fertig war. Ne? Das ging ja ganz gut und wir haben denen das Leben auch nicht unnötig schwer gemacht. Aber hast du trotzdem jetzt aus der Backliner-Arbeit nochmal irgendwo neue Blickwinkel auf das, also dieser Seitenwechsel irgendwie, hat dir da nochmal die Augen geöffnet für irgendwas oder so?
Naja, also das große Thema in unserem Business oder allgemein ist ja sowieso Wertschätzung irgendwie. Ja. Und es gibt Leute, für die man gerne arbeitet und aus dem Grund, weil man merkt, dass man wertgeschätzt wird. Und es gibt natürlich auch Leute, für die man einmal arbeitet und dann nie wieder, weil man merkt, dass man, wenn man als Techniker dahin kommt, schon so unter dem steht so, ne? Und direkt von oben herab mit einem gesprochen wird. Meistens, muss ich sagen, sind die Kollegen sehr dankbar. Und meistens geht das auf ein Level, wo man wirklich Buddy-Buddy miteinander ist irgendwie. Aber Wertschätzung ist einfach wichtig. So, die Jungs, die Technik machen, sind vor den Musikern da. Und die sind weit nach den Musikern erst zu Hause oder im Bus oder im Bett. Und es kommt halt darauf an, dass man wirklich wahrnimmt, was für eine Arbeit die machen. Und das, genau wie die Musiker, ohne die Techniker diese Show halt gar nicht stattfinden könnte. So. Und ich glaube, das ist das, was einem als Techniker am wichtigsten ist, dass man gesehen wird und dass man wertgeschätzt wird für das, was man tut. So.
Wir wollen ja hier keine Namen nennen. Als du das gerade gesagt hast, dachte ich an meinen besten Freund Lukas und an ein, zwei Situationen. Bei einer war ich sogar dabei, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist. Stichwort niemals nach unten hauen oder wie war das noch?
Ja, genau.
Mein Eindruck ist immer so, dass eigentlich zwischen Musikern und Technikern, das meistens immer total auf Augenhöhe ist. Ich glaube, man kann mich hier häufig zitieren mit Audioschnipseln aus. Ich sage immer zuerst dem Techniker oder der Technikerin Hallo und dann erst meinen Musikerkollegen, weil das einfach, also gerade in Sachen Audio, das mit so die wichtigste Person an dem Tag. Und wenn es da nicht läuft oder wenn es da irgendwelche zwischenmenschliche Spannung gibt und daraus dann resultiert, dass die Person einfach nicht mehr besonders motiviert ist, kann das nicht mehr richtig gut werden an dem Tag. Genau. Da kannst du spielen wie Nicola Jutta, aber wird dich nicht retten. Und das ist schon total wichtig. Und ich sage jetzt mal so aus meiner Erfahrung raus, ich fühle mich immer den Technikern und den Backlinern sowieso sehr zugehörig irgendwie, weil ich beide Welten auch irgendwie kennengelernt habe, zum einen. Und dann auch weiß, was das für ein krasser Job ist, was die Dudes und Düdin da abreißen und wie abhängig die Menschen einfach gegenseitig voneinander sind. So, ne? Es geht immer nur miteinander. Und das ist total wichtig. Aber ich sag jetzt mal, wenn du jetzt, was du jetzt erzählt hast mit Roland Kaiser, der macht immer einen relativ sympathischen Eindruck. Gibt auch andere Künstler, die auch sympathische Eindrücke machen und in Wirklichkeit aber ganz anders sind. Wie gesagt, Namen spielen an dieser Stelle keine Rolle. Da, ich sag jetzt mal, auf großen Produktionen, da hat man natürlich oft schon krasse Gefälle irgendwie erlebt. Ne? Auch dann aber schon zwischen Künstler und den Sidemans, also den Instrumentalisten, die quasi für den Künstler spielen. Also da gibt es
genau Sachen. Ne? Wollte ich gerade sagen, also das habe ich auch erlebt, dass ich sag mal, da spielst du für irgendeinen Typen, der jetzt, irgendeine Castingshow mitgemacht hat, den aber auch eigentlich nicht wirklich jemand kennt und der denkt, er wäre Gott, so, ne, und dann spielst du für Leute, die wirklich lange im Business sind, seit 30 Jahren, die jeder kennt und der steht dann auf einmal irgendwie am Bühnenrand und hat dir irgendwas hinterhergetragen und du sagst so, ey, lass mal stehen, ich mach das schon, und dann sagt er, ey, komm, du hast den ganzen Abend für mich gearbeitet, ich musste eh hier lang, so, ne, habe ich halt deine Box mitgebracht oder so Sachen, ne, alles schon erlebt und Genau, also wir haben hier natürlich auch, gerade in der Nach-Corona-Zeit, erinnere ich mich an ein, zwei Technik-Schelten, die wir im Podcast hatten, weil einfach du dann auf einmal Leute auf Stadtfesten hattest oder so, die das Mischpult nicht kannten, nicht bedienen konnten und so, was natürlich hart ist. Und da merkst du dann natürlich auf einmal, oder also wenn du es nicht vorher wusstest, dass du ohne diese Leute gar nichts machen kannst. Und deswegen stelle ich mir aber auch vor, wenn da jetzt ein Drummer ist und der merkt irgendwie, das ist nicht nur ein cooler Typ, sondern der ist selber Working Drummer, der weiß genau, was ich brauche. Wahrscheinlich bist du ja als Drumtech dann auch so ein Sechser im Lotto für die. Oder ist jeder Drumtech auch komplett ausgebildeter, fertiger, spielender Drummer?
Nee, also ich sag mal, bei Roland Kaiser war mein Main-Job natürlich irgendwie Schlagzeug zu betreuen. Aber ich habe auch Shows gemacht, da habe ich den Lead-Gitarristen betreut, habe die ganze Zeit Gitarren gestimmt irgendwie. Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht mein Fach, also das kommt schon mal vor, dass du eben als Drum-Tech jemanden hast, der eigentlich Gitarrist ist oder Keyboarder ist oder Bassist ist. Und dann muss man als Drummer vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich habe aber schon die Erwartung, dass er zumindest weiß, was er tut irgendwie.
Das ist eine Snare-Drum.
Genau. Und so wurde natürlich an mich auch die Erwartung gestellt von dem Lead-Gitarristen, dass er sicher sein kann, dass wenn ich ihm eine Gitarre gebe, dass die auch richtig gestimmt ist. So, und dass er nicht noch irgendwie nachstimmen muss oder so.
Ja.
Das erfordert natürlich ein bisschen Wissen. Und manchmal kriegt man auch einen komischen Blick zugeworfen von den Instrumentalisten, irgendwie, wenn irgendwas nicht so perfekt läuft während der Show. Aber ich sage mal, zu 99% ist es so, dass bei den Musikern das nie persönlich ist, sondern rein professionell. Also wenn du irgendwie kritisiert wirst, dann ist es während der Show einfach, weil die ja auch den Wunsch haben, dass die Show perfekt läuft. Und das Adrenalin ist hoch und die Gefühle spielen mit. Und dann kriegst du auch schon mal was an den Kopf geschmissen irgendwie, ein Wort oder ein Gegenstand oder sonst irgendwas. Aber wenn die Show vorbei ist, dann ist das eben auch wieder, dann ist das auch wieder gut. So, ne? Es kommt immer, das ist immer professionell, ist nie persönlich gemeint. Das habe ich zumindest noch nie erlebt, dass irgendwie jemand dann irgendwie einen Groll gehegt hat, weil während der Show irgendeine Kleinigkeit nicht geklappt hat oder so. Das ist dann eben so. Life is life irgendwie. Ja.
Das ist der Titel deiner Folge, ne?
Live, genau.
Ja, ich wusste gerade, als Andi noch ausgeholt hat hier mit Techniker und Leute, dann, also quasi in der kurzfristigen Post-Corona-Zeit, ich musste direkt an einen so einen Kollegen denken und da habe ich dich quasi in der Gig-Situation auch gesehen, Stefan. Also es war ein sehr legendärer Mind-to-Mouth-Gig, der technisch irgendwie so eskaliert ist, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Also ich sag dir nachher mal den Namen und du musst einfach nur den Namen aussprechen, dann musst du aber den Leuten ins Gesicht gucken, wenn du den Namen aussprichst. Das ist,
ich kann mich davon freisprechen, dass ich manchmal, wenn auf einmal irgendwas ausfällt oder ich ein Problem kommen sehe und das dann wirklich eintritt, dass ich dann auch mal die Augen verdrehe oder irgendwie.
Klar. Ja.
Ich mein,
im Sinne von, also wenn du den Namen fallen lässt, wirst du auf jeden Fall Statements kriegen und eine legendäre Geschichte.
So, genau.
Ja, aber gut, so ist das halt manchmal, ne? Das ist so ein bisschen, wie gehst du damit um? Als jemand, der halt eben auch die andere Seite kennt. Also ich merke das manchmal, wenn zum Beispiel der Tontechniker, wenn ich merke, boah, die Person hat es nicht so drauf und das droht so ein bisschen umzukippen, dass das sozusagen gefährdet, dass das heute gut bis okay wird. Da fällt es mir manchmal ein bisschen schwerer, sozusagen das zu akzeptieren. Also da muss ich mich dann ein bisschen, ja nicht im Atmen üben, aber so, dann merke ich so, ich habe da ein Thema da, weil ich checke so, ey, mach das doch nicht, was du da gerade machst. Mach doch ein, lass es doch dann einfach so, wie es ist. Und ne, so. Hast du solche Gefühle auch dann manchmal in dir?
Klar, also okay. Persönlich scheiße es natürlich, wenn du, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt.
Ist okay.
Dass, wenn es um den Monitor-Sound geht beispielsweise und du merkst einfach, ich höre gerade überhaupt nicht mehr, was ich tue oder was die anderen tun. Ich müsste das aber hören oder das ist wichtig. Das ist schwierig tatsächlich. Aber ich habe gelernt in den Jahren, in denen ich arbeite, dass es halt überhaupt nichts bringt, wenn du da aus der Haut fährst und irgendwie nur noch immer aufgeregter wirst und böse wirst oder anfängst die Leute anzuschreien irgendwie oder anzumotzen. Das bringt nichts, weil die werden nur noch nervöser und es wird alles noch schwieriger. Das heißt, zu einem gewissen Grad musst du halt solche Sachen abhaken können und sagen, das ist jetzt halt suboptimal irgendwie und wir klingen heute nicht so, wie wir klingen könnten, aber die Umstände lassen es nicht besser zu im Moment. Na, also cool bleiben, so gut wie es geht eben cool bleiben, sage ich mir immer selber. Und ich wirke ja manchmal so ein bisschen in mich gekehrt und dass ich so in mir ruhe, aber innerlich brodelt es natürlich auch dann. Und wenn ich merke, der ist jetzt schon seit 25 Minuten an der Bassdrum am Rumschrauben und es wird nicht besser. Und die Kollegen stehen um einen rum und wollen auch gerne Soundcheck machen und man weiß genau, also das mit dem Einlass wird knapp.
Wird knapp.
Andersrum ist auch schlimm. Ich erinnere mich an einen Kollegen, mit dem ich häufiger gespielt habe, wo das mit dem Schlagzeugstimmen dann immer so ein Ding war. Und dann hast du immer Mitleid mit dem Techniker, so, weil der natürlich ein Problem hat, das Signal umzusetzen, was ihm da rübergeschickt wird. So, ne? Ja. Ist halt ein Team-Ding. Ne? Da müssen halt viele Hände mithelfen. Ne? Angefangen bei dir und dann ich sag mal, spätestens, wenn du auch mal, also in den Anfangszeiten macht man das ja noch öfter, später dann hin und wieder vielleicht mal selber quasi noch die Technik so mitmacht für einen kleinen Gig oder sowas, dann weiß man wieder die Jungs zu schätzen, die das halt sonst für einen machen, so, ne? Ist halt einfach schwierig, ja. Ja, ja.
Spannend.
Ja, spannend und genau. Und hast du lange Eingewöhnungszeit gebraucht eigentlich, als du für das denn jetzt den Job übernommen hast? Gab es überhaupt eine Probe oder war deine erste Probe ein Gig?
Die erste Probe war ein Gig tatsächlich.
Ja, sehr gut, so muss das immer sein.
Das ist ja ein bisschen special bei Mind to Mode, ist, dass es keine Proben gibt. Das Geschäftsmodell funktioniert eben so, dass es keine Proben gibt. Das heißt, du kriegst die Tracks zugeschickt und bereitest dich vor. Ja. Und dann gibt's mal einen verlängerten Soundcheck, wenn neue Stücke da dazukommen irgendwie. Aber das ist es. Also eine wirkliche Probe gab's nicht. Proben ist auch sowieso Luxus unter Profis, ehrlich gesagt. Also wenn du ein Gig spielst, auch als Sub, und du kriegst eine Probe angeboten und alle haben Zeit zu proben und noch dazu vielleicht, wenn es unbezahlt ist, diese Probe, dann ist das wirklich selten und Luxus. So, dann nimmt man das natürlich gerne in Anspruch. Normalerweise gibt's keine Probe für so einen Subjob. Also das heißt, du kriegst Material. Ich hatte jetzt natürlich, weil das relativ weit im Voraus feststand, dass der Dustin da aufhört in der Band, relativ viel Zeit, mich vorzubereiten. Und auch gründlich Zeit. Ich bin auch vorher mal zu einem Job gefahren, in dem Dustin gespielt hat und habe von der Seite ein bisschen gefilmt und Videos gemacht, was er so spielt. Und das hat für mich vom Stil her ganz gut gepasst, so in mein Spiel rein. Das kann ich ganz gut übertragen, deshalb fiel es mir relativ leicht, mich da einzufinden. Setzt natürlich voraus, dass man eine gewisse Flexibilität hat, was Spiel angeht. So, also eingewöhnen in eine neue Band ist nie leicht. Und wenn man dann keine Probe hat, ist es umso schwerer, weil man halt direkt vor Publikum steht und dann muss es halt sitzen irgendwie, weil da hängt Geld dran und die Leute haben Geld fürs Ticket bezahlt und so ganz scheiße sollte es dann nicht sein.
Ja. Aber da haben wir ja beide auch zusammen jahrelang gutes Trainingslager durchlaufen, immer bei diesen Worship-Gigs, wo halt der nie zweimal die gleiche Band gespielt hat und man auch nie zweimal den gleichen Song gespielt hat. Das waren ja jedes Mal komplett neue Songs, also mindestens neu arrangiert und dann mach mal was draus. So, ne? Das war immer spannend und im Nachhinein halt auf jeden Fall eine lustige Kennenlernbörse. Erstens, weil du halt alles Mögliche an Leuten kennengelernt hast und zweitens war es auch, also ich erinnere mich an eine Weihnachtsshow, wo da auch Songs aufgerufen wurden in Arrangements, wo ich, also in Arnheim gab es so ein Fach, wie hieß das denn, Tilt? Ich sag mal, krumme Takte mit komischen Tonleitern irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, okay, solche Arrangements muss ich seit damals an der Uni nicht mehr spielen. So, und dann das alles dann ohne Probe im Prinzip, immer auch nur mit verlängertem Soundcheck. So, ne? Da, genau, da wird man. Naja, das ist halt, man lernt es dann quasi ja danach on the job, quasi, wenn man aus der Uni raus ist. Ja.
Genau.
Ja, cool. Gibt's auch was wir nicht gestriffen haben? Deiner Karriere.
Ja, ich hoffe, sie dauert noch ein bisschen an und es passiert noch was auf jeden Fall. Ich glaube, was unsere Kontaktpunkte angeht, war es das eigentlich, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht hast du ja noch was ganz Spannendes gemacht, was du noch erzählen willst, von dem ich gar nichts weiß oder was ich wieder verdrängt habe.
Ganz Spannendes. Ich glaube, du bist relativ gut im Bilde. Das hat zwar jetzt lange gedauert, dass wir mal einen Kaffee getrunken haben.
Ja, endlich. Wieder. Das ein paar Jahre. Was sind so ein paar Jahre auf dem Kaffee? Das habe ich. Genau das gleiche Gespräch hatte ich gestern mit dem Benedikt. Das, aber es ist schlimm als genau. Naja, ich weiß gar nicht, wenn sich jetzt jemand interessiert, um zu gucken, was du so machst. Homepage hast du, glaube ich, nicht am Start, ne? Aber Insta.
Homepage habe ich nicht mehr. Bei Instagram bin ich ganz gut zu finden.
Genau, Stefan.Turton, also geschrieben Turton, ne?
Turton, genau. Da ich jetzt halber Engländer bin.
Turton, da könntest du ja eine Firma mit aufmachen hier für Backliner, ne?
Genau,
Turton mit Turton. Aber ja. Aufpassen, er wird T-U-R-T-O-N geschrieben.
Oder eine Schlagzeugfirma, die Naturton heißt, oder?
Okay. Vielleicht machen wir die Abmoderation gleich.
Ich habe aber, wenn ich darf, tatsächlich noch einen ganz shameless Plug von mir.
Ja.
Und zwar meine Firma Capture Live. Wir suchen Leute. Das heißt, wenn du Instrumentalisten hast, die sich mit Gitarre, Bass oder Schlagzeug auskennen, wenn ihr Zuhörer habt oder Schüler habt, die Bock haben, bei uns zu arbeiten, stundenweise oder länger, wenn sie Lust haben, dann können die sich gerne entweder bei mir oder direkt bei Capture Live melden, weil wir ein bisschen Nachwuchsprobleme haben, ehrlich gesagt. Und die Arbeit wird bei uns eher mehr und das Personal wird bei uns eher weniger gerade.
Ja.
Der Job ist ganz gut bezahlt und das Team ist cool und man kann viel lernen, gerade wenn man Bassist oder Gitarrist ist. Ich bin natürlich relativ viel da und andersrum genauso. Das heißt, wenn man mal in den anderen Sphären, was Equipment angeht, reinschnuppern will, dann ist man da eigentlich gut aufgehoben. Das heißt, wenn da jemand Interesse hat, gerne melden. Oder Captured Live direkt anschreiben oder anrufen, die freuen sich über jeden.
Ich würde das mal, wenn das gewünscht ist, bei mir auf dem Online-Campus teilen, weil ich gerade ziemlich viele, ich sag das jetzt mal, junge Erwachsene habe, die noch so im Studialter sind, aber schon mobil und flexibel und wahrscheinlich maximalst interessiert. Dann
ja, gerne.
Teile ich das ja gerne mal im Netzwerk. Können wir vorstellen, dass das für den einen oder die andere irgendwie ja eine coole Sache ist und vielleicht irgendwie mal eine Horizonterweiterung oder eine Alternative zum Kellnern darstellt.
Ja, werde ich auch mal machen. Und wir haben ja letztens schon, da hat der Stefan einfach mal so ein Video gemacht. Hier, guck mal, diese Wand an Bassverstärkern und Boxen, die soll erneuert werden. Falls du jemanden kennst, der grundsätzlich Interesse an Bass-Equipment hätte, ich so, nein, kenne ich keinen. Dann habe ich das natürlich in Andy's Basecamp weiterverbreitet. Genau.
Und jetzt machen wir die Wand.
Sehr gut, jetzt habe ich die Wand. Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ich hab nicht zugegriffen.
Allerdings haben wir immer mal wieder echt cooles Instrumentarium, was eben bei uns aus dem Verleih rausfällt, weil es zu alt ist und was dann bei uns gebraucht zu erwerben ist. Das heißt, immer mal wieder auch auf die Homepage gerne gucken. Im Moment haben wir zum Beispiel ein schönes Tama Star Classic in Black and Golden Sparkle zu verkaufen.
Ich hab direkt so ein Gesuch. Ich hätte gerne die Tama Glockenbronze Snare, wenn da mal eine vom LKW fällt. Aber aufpassen, die ist schwer.
Die hätte ich auch gerne für unsere Kunden tatsächlich.
Ja, natürlich. Jeder will sie haben. Okay, hätte ja sein können. Ich dachte, ich versuch's mal.
Super. Dann, mega. Würde ich sagen, das war doch ein nettes Gespräch, wo wir alle Seiten des Live-Betriebs beleuchtet haben, sowohl auf dem Schlagzeughocker als auch dahinter. Und natürlich auch allen sonstigen Positionen der Bühne. Die können das ja, denke ich mal, ganz gut für sich auch übertragen. Und Folge 125, kleines Jubiläum mal wieder. Und Stefan, super, dass du da warst.
Vielen Dank.
Hat uns sehr gefreut.
Ja. Alles klar. Ja, und ihr wisst ja, egal ob Backlinen, Schlagzeug spielen, Bass spielen, singt, ne?
Hauptsache Groove.